wieder und heute erweitert sich das kreative Portfolio der Bam Bam Tapes noch weiter um eine künstlerische Arbeit und ich begrüße Designer, Gestalter, visuelles Genie Malte Metag.
Hallo Ben.
Hallo Malte. Diese kurze verlegene Pause finde ich super. Nur mal, um alle aufzuklären. Malte Metag ist der Mann, der die Amerika-Trilogie, also Tales of an American Summer, Return of an American Summer und The End of an American Summer, designt und gelayoutet, sagt man, gelayoutet hat.
Ja, genau.
Wunderbar. Sag mal, dann Malte, erklär uns doch nur mal einmal ganz kurz so die Bandbreite eines Designers, der sich, und da müssen wir noch mal, da muss noch mal klar werden, der sich selbstständig gemacht hat, denn es gibt ja wahnsinnig viele Designer, die dann Artdirektoren oder Junior-Artdirektoren heißen, die in Werbeagenturen verschwinden, was ja wahrscheinlich die meisten machen, weil sie dann direkt in der Agentur können, sie bekommen ein festes Gehalt und ganz viele trauen sich ja gar nicht am Anfang direkt in die Selbstständigkeit zu gehen. Und da du ja selbstständig bist, was ist denn so echt die Bandbreite des Jobs? Also gibt es auch irgendwie sowas wie Packaging Design oder Internetseiten oder ist das irgendwie begrenzt auf, keine Ahnung, nur Print?
Nee, überhaupt nicht. Also das ist auch immer eine persönliche Ausrichtung. Nicht jeder geht in die Werbung. Mich hat Werbung zum Beispiel gar nicht interessiert. Ich habe schon den Fokus auf Design und auf am Ende vielleicht auch haptische Dinge. Aber ich gestalte auch Websites oder vielmehr wir im Büro. Und okay. So für uns speziell die Bandbreite, das ist so dreigeteilt, würde ich sagen. Das eine ist Marke, also eine inhaltliche Gestaltung, aber auch eine visuelle Gestaltung von Marken, Erscheinungsbilder etc. Dann ist es Editorial Design, wozu dann auch deine Trilogie gehört, also die Gestaltung von Büchern, Fotobänden, Magazinen, eine Zeitung haben wir schon gemacht, also Publikationen.
Ja, nur ganz kurz zwischenfragen, wenn du sagst, du hast schon mal was für eine Zeitung gemacht, ist es dann eher so, aber immer wenn quasi ein neues Magazin gelauncht wird, damit es irgendwie einheitlich irgendwie eine visuelle Klammer hat, oder grätschst du auch in ein bestehendes Magazin und änderst da was oder wie für einen bestimmten Artikel? Also, oder?
Im Falle der Zeitung beispielsweise war es so, dass ich im Auftrag einer anderen Agentur in Luxemburg eine Zeitung betreut habe, die einen Relaunch bekommen hat. Also das heißt, die ist komplett neu gestaltet worden und dann war es meine Aufgabe, für ein Vierteljahr darauf zu achten, dass das alles im neuen Layout funktioniert. Magazine in meinem Fall ist jetzt nichts, was am Magazin oder am Kiosk hängt und steht, sondern eher dann im Business-to-Business-Bereich etc.
Okay.
Und da ist es in der Regel eine Entwicklung eines Layouts und das wird dann praktisch dann abgegeben und dann intern weiterverwendet. Ja, das klingt total sexy, oder? Wenn ich mich selbst so höre. Werden Träume wahr?
Na, andere träumen davon. Du hast es jetzt vielleicht schon, du hast es einfach zu lange gemacht. Sag mal, aber jetzt, wo wir drüber gesprochen haben, was war denn der ausschlaggebende Faktor, dass du, abgesehen davon, dass du halt dann Werbung, dass es dich nicht interessiert hat, war es das Einzige, warum du dich selbstständig gemacht hast oder hattest du direkt einen Kontakt, irgendwie einen Kunden, mit dem du quasi dich über Wasser halten konntest?
Also das ist so eine Verknüpfung von mehreren Ereignissen oder Situationen. Ich habe relativ schnell festgestellt, dass mir die Branche, so wie sie arbeitet, nicht so zwingend zusagt. Mhm. Und ich hatte schon während des Studiums und auch davor immer irgendwie eigene Auftraggeber, für die ich Sachen gemacht habe. Und ich habe auch für andere Agenturen freigearbeitet. Und nach dem Studium dachte ich, das wäre super klug, das weiterzumachen. Und das war so vor 10 Jahren, also mitten in der Krise. Und irgendwie hat es funktioniert. Und ist seither auch immer besser geworden. Und jetzt kann ich davon leben, seit 10 Jahren auch direkt. Also ne, die erste Zeit war wirklich auch mal wirklich prekär, wo man nicht wusste, wie kommt die nächste Miete rein, weil dann irgendwann mittelständische Unternehmen ihre Budgets eingefahren haben etc. Aber das geht immer irgendwie und wenn man da durch ist, muss man dann auch keine große Angst mehr haben, dass irgendwas nicht geht.
Ja, das
war sehr gut.
Cool. Ja, das ist doch geil, bevor 10 Jahren stimmt. Das war ja, gab ja auch bessere Zeiten. Hast du denn, also zum Beispiel, ich habe ja, du meinst ja, ich habe doof gefragt, ich weiß nicht von wo bis wo dann das ganze Leistungsspektrum von einem Designbüro geht, aber wirst du denn mal irgendwie gefragt nach irgendwelchen Leistungen, die eigentlich überhaupt nicht auf deiner Job Description stehen, wie zum Beispiel, ja, mach doch mal die Seite und kannst du die Fotos gleich mit dazu machen? Oder irgendwie so.
Ja, und dann arbeitet man halt mit Leuten zusammen, die es können.
Ja, alles klar. Also du outsourcest Team, auch Sachen.
Ja, oder man tut sich halt zusammen. So, wir können nicht programmieren, dann arbeiten wir mit Programmierern. Also Packaging machen wir jetzt nicht großartig, aber wir sind keine Programmierer. Und für gewisse Jobs brauchst du Fotografen, die eben Corporate-Porträts machen können.
Ja.
Kann ja auch nicht jeder.
Also es passiert, nochmal um darauf zurückzukommen, es passiert schon so, dass jemand ankommt und sagt, also wenn ich jetzt zu dir kommen würde und bräuchte eine neue Seite, dann wüsste ich ja, okay, Malte kann mir eine Seite so gestalten, dass die Farben zusammenpassen, dass es einfach schön aussieht und wunderbar, aber ich weiß, dass du das nicht programmieren kannst. Jetzt hast du aber Kundenfirmen, die denken, die ankommen und sagen, du, wir brauchen eine neue Seite, wer da jetzt genau was macht oder ihr müsst es gleich mitprogrammieren und dann lässt du es halt machen.
Ja, also wir machen viele Websites, wir gestalten die, wir konzipieren die und die Programmierung machen dann befreundete Entwickler oder Büros, die es können, mit denen wir halt auch gute Erfahrung haben. Und so ist das, so kann man relativ agil sein. Das ist so ein Vorteil von so kleinen Büros, finde ich, dass man dann so projektbezogen sich halt die Leute ranholt. Und das funktioniert in Städten wie Hamburg natürlich sehr gut.
Sag mal, ich weiß das ja, weil ich dich kenne. Ich weiß, dass du, dass deine große Leidenschaft die Fotografie ist. Ja. Und ich habe dich und deshalb ich weiß es selber nicht. Deshalb muss ich dich auch noch mal fragen. Du hast ja durchaus spannende Projekte gemacht. Zum Beispiel, du warst in Nepal, hast da Fotos gemacht, aber war das ein Projekt, das eigentlich in deinem Designbüro entstanden ist? Also hast du auch irgendwelche Designarbeit gemacht für diese Story in Nepal?
Ja, das ist so tatsächlich eine gute Geschichte, wie ich finde.
Ja.
Tatsächlich habe ich mich irgendwann sehr mehr an diese Fotografie-Sache reingesteigert und dachte, ich muss Sachen verknüpfen, damit ich eben raus kann, um zu fotografieren. Also mich interessiert die Reportage, mich interessiert alles jenseits von meiner Komfortzone. Und so hatte ich einen Auftraggeber, ein Sozialunternehmen, das More Than Shelters heißt, wenn ich hier die Werbung machen darf.
Bitte, unbedingt.
Und haben ein spannendes Zeltsystem, was sehr, sehr schnell in Krisengebieten aufgebaut werden kann. Und mega. In Nepal gab es ein Erdbeben 2015, bei denen, ich weiß nicht, 9.000, 10.000 Leute ums Leben gekommen sind. Und die hatten einen Auftrag von einer kleinen NGO, da so Zelte hinzubringen, im Prinzip als Unterkünfte für Waisenkinder. Denn bei denen ist nicht so wahnsinnig viel solide gebaut und da ist viel kaputt gegangen. Und ich hatte denen im Vorfeld gesagt, ich arbeite 2 Jahre umsonst für euch, wenn ihr mich in Einsatzgebiete mitnehmt. Und da bin ich dann mit nach Nepal, konnte da halt mithelfen, alles aufzubauen, deren Arbeit zu dokumentieren und gleichzeitig noch Fotos für mich zu machen, die ich machen wollte. Und das war der beste Deal meines Lebens. Und das war dann, wurde dann später noch wiederholt in anderen Geschichten, hier in Hamburg mit der ganzen Flüchtlingsgeschichte, auf Lesbos und so weiter.
Genau, darauf wollte ich nachher auf jeden Fall nochmal zu sprechen kommen. Ich habe ja von der Nepal-Reise, ich habe ja Fotos von dir gesehen und die waren ja auch echt, die waren extrem geil und du hast es ja eigentlich genau richtig gemacht. Du hättest ja sonst wahrscheinlich weder einen Anlass noch hättest du ein Thema oder irgendwas gehabt. Du hättest natürlich da irgendwie urlaubstechnisch hinfliegen können, aber wenn du gerne außerhalb deiner Komfortzone reist und vor allem das dokumentieren möchtest, dann war das ja eine absolute Eins. Und passend zu deiner, sagen wir, zu deinem Lieblingsfotografie-Genre, bist du natürlich auch Leica-Fotograf.
Natürlich.
Wie, ja, was sonst?
Selbstverständlich, was für eine
Sag
Frage.
doch mal, weißt du noch, wie du bei Leica gelandet bist und warum war das? Weil der Bereich dich interessiert hat und du gesagt hast, gut, alle Kriegsfotografen haben damals mit Leica fotografiert, war das also die Romantik damit reingespielt oder hattest du irgendwie einen, keine Ahnung, irgendwie einen Kontakt
Nee.
familiär oder war das die erste
Nee.
Kamera?
Ich hatte eine ganz tolle Kunstlehrerin, die mir, nachdem ich mein Abi gemacht hatte, mit meiner Mappe damals zugange war, mit der ich mich mal getroffen hatte, und die hat mir total klischeehaft The Decisive Moment von Henri Cartier-Bresson geliehen.
Ah.
Bis heute hat sie es noch nicht zurückgehalten, weil ich dieses Buch verschlungen habe. Und sie hatte mir damals schon von der Leica erzählt, die diesen komischen Sound hätte. Und das ist, glaube ich, wir reden so von der Leica 3 oder so, also noch vor der M.
Ja.
Und das ist hängen geblieben. Und dann irgendwann 2001, 2 oder so, habe ich mal eine Reportage gesehen über einen Fotografen, der Flüchtlinge fotografiert hat, die von, halte ich fest, Lampedusa nach Calais geflohen sind. Ja, das war halt so die Route. Also diese Route ist schon viele Jahre alt.
Ja.
Und der hatte auch eine Leica. Und ich habe das irgendwann recherchiert und für absurd im Preis empfunden. Und dann so das Leica total abgeschrieben. Und die sind aber immer wieder aufgeploppt. Und dann irgendwann dachte ich so, jetzt sparst du. Und ja, dann so vor 5 Jahren, glaube ich, habe ich mir dann eine digitale M gekauft. Und
Welche?
dann kurz die M240.
Ich werfe das mal ganz kurz ein. An diesem Tag, als du dir diese Leica gekauft hast, es gibt hier eine Hood in Hamburg, die Schanze, und da stand ich telefonierend in seinem Häusereingang und hatte nur so ein ganz begrenztes Feld. Und Malte Metasch
Stimmt.
guckte also wirklich mit einem, das Gesicht wie durch Zuckerwatte gezogen, strahlend, lief mit so ganz eng umschlungenen Meister-Leica-Tüten so an mir vorbei oder da hat die Kamera, glaube ich, auch schon ausgepackt. Und genau, da haben wir zum ersten Mal drüber gesprochen. Und zu dem Zeitpunkt war Leica für mich auch einfach nur teuer und wertvoll. Und du hast da auch wirklich viel Begeisterung mitgebracht. Und da war mir klar, okay. Und
Da ist was.
du hattest direkt, soweit ich mich erinnern kann, direkt sogar zwei Leica-Optiken neue, ne, dazu
Ja,
geholt.
relativ schnell. Ja, ich hatte, ja. Also ich hatte halt Geld gespart und raus damit so.
Ja, klar.
Und
Was für Optiken waren es denn?
das eine war das 35er Summicron, und das ist auch ein wunderbares Objektiv. Das ist auch wirklich die heißeste Empfehlung.
Habe ich auch, ja.
Ja, sehr gut. Und das zweite war ein 75er Summarit. Das ist okay und wahrscheinlich wirklich gut, aber tatsächlich nicht mein Favorit. Also das
Und
35er ist schon sehr gut. Ich habe mittlerweile auch noch einen 50er für eine analoge Kamera hauptsächlich. Das ist auch, also ich finde, die Summarit-Reihe ist super, und Summilux ist, da ist mein Geldbeutel noch nicht groß genug, aber
Ja. Sag
ich
mir mal
glaube, ich
ganz
brauche auch
kurz,
nicht viel mehr, um ehrlich zu sein.
für die Leute nochmal, also Summilux ist ja alles unter 2.0,
Genau,
blendentechnisch, und
ja.
Summarit ist, wo ist das?
Ja, lass mich nicht lügen. Ich glaube 2,5 oder 2,4 oder so. Ich
Ab da nach
glaube
oben.
2,5.
Okay.
Ja, irgendwie so. Und dann gibt es Elmarit, glaube ich, noch. Und Elmare, ich weiß es nicht. Irgendwie so.
Genau. Ich habe einen 90 mm Elmarit, das habe ich einigermaßen neu.
Aber dann hast du noch so einen
Ein
Aufsteckzucker
4-0er.
oder irgendwie sowas?
Nee, das geht. Das 90er geht noch. Das ist das Letzte, das geht.
Aber das Sichtfeld stelle ich mir
Ja,
winzig klein vor, oder?
ist klein,
Ja.
ja. Das Sichtfeld ist
Nee,
klein,
das
aber
ist so an der M. Braucht man das? Also,
es
braucht
funktioniert.
man
Du,
das?
ich kann dir nur sagen, dass ich.
Fotografierst du den Mond oder sowas? Oder?
Nein, 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 du vertust dich 90, mein Lieber. Ich
Ja,
habe
ich
gerade
weiß.
auf meiner Asienreise Voyageur, da habe ich ja quasi so ein bisschen meine Liebe zur Street Photography entdeckt und da habe ich,
Super.
da hatte ich eine. Da hatte ich noch ein ganz anderes Ding dabei. Ich hatte zu meiner M6 hatte ich eine Nikon dabei und auf der Nikon war ein, ich habe 70 bis 120 oder irgendwie so und da sind zoomtechnisch so, also mit dem 120er so viele schöne Bilder entstanden und da hat mir hier in Hamburg bei, also ich kann ja einmal sagen, also wenn man hier in Hamburg ist, dann kauft man seine Leica-Optiken gebraucht, also ich sowieso nur gebraucht, aber dann holt man die entweder bei Meister Leica oder Fotohaus, ehemaliges
Was ja
Fotohaus
auch zu
Colonnaden.
Meister jetzt gehört.
Ja, genau. Das habe ich auch mit denen da schon. Pass auf, und die hatten, glaube ich, habe mir für. Das haben sie. Das war noch das Beste. Ich versuche ja immer die Schärfe aus diesen Optiken zu kriegen. Und das geht ja mit der
Ja.
M6 ist es kein Problem, aber mit der M10 habe ich so ein paar Probleme und dann mache ich halt die Linse dreckig und sehe halt zu, ne, dass da irgendwo ein bisschen Fett drauf ist. Und dann hatten die dieses. No
Hinter der Linse.
Nee, naja,
Ah,
genau. Dann
Entschuldigung.
hatten die, dann hatten die das 90er, genau, und keiner weiß, worüber wir lachen. Keiner, dann sagten die, oh, das kann ich dir ganz billig verkaufen, das 90er. Das hat nämlich einen leichten Nebel. Und ich dachte,
Ja.
boah, ich sag jetzt nichts, ich hätte gesagt, ich nehme das, ich zahle das Doppelte, wenn es einen leichten Nebel hat. Und ich glaube,
Ja.
ich habe ohne Witz, ich habe es für, weiß ich gar nicht, 140 Euro, 160? Haben Sie
Das
mir
ist
das
krass.
90er? Ja, das ist sehr, sehr, sehr. Ich habe es nur deshalb mitgenommen und da dachte ich mir, jetzt wird nicht diskutiert. Ich wollte noch
Nee.
mal ganz kurz
Macht
fragen.
das Spaß? Ganz kurz, zwei Sachen dazu. Macht das
Ja?
Spaß? 90, also diese
Ja?
Linse mit dem Nebel.
Ich habe
Das hat es
ehrlich
den
gesagt von
gewünschten
dem Nebel,
Effekt?
ja, von dem Nebel habe ich noch nichts gemerkt, weil der Nebel wird auch nur, ist auch nur auffällig bei konkretem Gegenlicht und dann hat es einen sehr schönen Effekt. Da kann ich mir dann nämlich den Mistfilter. Den kann ich mir dann sparen. Also
Okay.
trotz alledem, wie du auch sagst, es muss ein konkretes Ding haben. Ich muss irgendwo sitzen, wo ich sage, pass mal auf, die Leute, die ich da unten sehe und die ich beobachte, die muss ich mir ein bisschen näher ranholen. Und deshalb nehme ich das 90er. Aber so habe ich das, ich habe das nicht. Also ich habe auf beiden, auf der M6 und der M10 habe ich zwei, jeweils einen 35er.
Ja.
Und das ist es eigentlich. So, das ist meine Optik und fertig. Da
Ja.
kann ich nicht. Sag mal, und du hast aber analog, meintest du ja, welche Leica hast du da?
M3 von
Ach, du hast eine
1954.
M3.
Ja. Und
Okay.
M6 von 84.
Und
Schick.
ja, total schick. Aber fotografierst du mehr mit der M6 als mit der M3 oder ist es M3, ist die
Ja, ja,
M3 irgendwie,
ja.
ja,
Nee, wegen des Belichtungsmessers.
Belichtungsmessers, ja.
Also, ja. Die M3, ich bin, also, ne, das kann man sich alles raufschaffen und ich kann das, glaube ich, mittlerweile auch richtig zu belichten. Aber irgendwie bin ich froh, wenn die M6 dann noch so ein bisschen die Arbeit übernimmt. Und ich meine, ja, wenn die Batterie aus ist, kann ich auch noch mit der schießen. So, schon gut.
Ja.
Gutes Gerät.
Sag nochmal, wir müssen gleich nochmal über Fotografie reden. Ich muss nur, ich gucke auf die Uhr und wir sind bei 20 Minuten. Ich wollte dich ein paar Sachen ganz kurz nur zu der visuellen, künstlerischen Arbeit fragen. Was ich dich ja nicht fragen kann, ist, was würdest du. Das haben wir uns jetzt beantwortet. Was würdest du ab morgen machen, wenn man dir deine visuelle, deine Designkunst, ne, das Gestalten nehmen würde? Dann gehe ich mal davon aus, du würdest fotografieren und gar nicht so traurig sein.
Das stimmt.
Okay.
Das und ich kenne ja deinen Podcast und ich habe
Ja.
überlegt, was hätte es sein können, wenn du das mit der Fotografie sagst. Dann hätte ich natürlich sagen können, ich könnte gestalten. Aber ich
Was
glaube,
ist denn, wenn man
ansonsten
dir beides nehmen würde?
ja, ich glaube, dann würde ich zurückgehen zur Malerei. Das habe ich nämlich früher viel gemacht, in meinen jungen Jahren.
Wie, also vor deinem
Und
Studium?
das ist, glaube ich, was, da freue ich mich drauf, wenn ich alt bin, weil ich glaube, dann mache ich das wieder.
Wie, und das kannst du wirklich? So richtig?
Ich glaube, also ich.
Ist ja eine, malen ist ja eine sehr subjektive Sache, aber.
Genau, genau. Nee, ich hab mal ein Bild habe ich sogar mal verkauft für 58 Euro.
Ist nicht dein Ernst?
Und das ist, ich würde nicht so weit gehen und sagen, dass ich es kann, aber ich mag es machen und ich glaube, die ersten 10.000 Gemälde sind dein schlechtesten. Sag mal, und ab dann wird es Gold. So.
Aber wir reden von welcher Richtung?
Ja, also ich habe früher so ein bisschen abstrakt mit Öl gemalt.
Genau, ich wollte eigentlich sagen, abstrakt ja. ist
oder halb abstrakt, ist, geht, ja. sagen wir es mal so.
Okay, aber kein Akt.
Nicht figürlich, nee, nee, nee.
Okay, ja, und bei den Expressionisten findest du auch immer Platz. Also da kannst du auch gegen die Leinwand kotzen. Irgendwas Schönes entsteht da ja genau. immer. Jetzt hast du dich ja, du hast ja erzählt, dass du dich ja bewusst für Reportage entschieden hast und dir die Jobs ausgesucht hast. Erzähl doch nochmal einmal ganz kurz was von dieser Flüchtlingsarbeit. Das auf Lesbos, war das von der gleichen Firma, die Shelter-Firma?
Moment Shelters, ja, genau, genau. Die hatten da im Prinzip den Auftrag, ein kleines Camp auszustatten, für traumatisierte Menschen. Okay. Das heißt, man muss sich vorstellen, Lesbos liegt nahe der türkischen Küste, das sind 8 Kilometer Seeweg. Mhm. Und wenn kurz vorher ein Trauma passiert ist, dann hat es in der Regel mit Ertrinken zu tun, auf diesem Weg.
Okay.
Und das Camp war gut ausgelastet. Genau. Und in dem Zuge habe ich natürlich auch die Boote fotografiert und die Camps, die anderen und so weiter. Ja.
Und sag mal, wie fühlst du dich also als Fotograf dabei? Ich meine, das lässt sich ja nicht kalt, wenn du dann da bist.
Nee, und ich bin da auch unerfahren. Ne? Da gibt es ja auch Leute, die wirklich erfahren sind in Krisengebieten. Und ja. Das war schon sehr, 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 sehr eindringlich auf jeden Fall. Weil als das erste Boot kam, das ich fotografiert habe und ich an der Küste war, dann sind da freiwillige Helfer gewesen, haben die Boote rausgeholt, beziehungsweise die Leute aus den Booten geholt. Und dann irgendwann habe ich plötzlich ein Mädchen in die Hand gedrückt bekommen, die geschrien hat. Ich hatte im Vorfeld so diese Wärmetücher bekommen, die man kennt, ne? Diese goldsilbernen.
Ja.
Und dann bringt man die an Land. Dann habe ich die Jacke ausgezogen. Darunter ist so eine Spielzeug-Schwimmweste, also nichts wirklich Ernstzunehmendes.
Aha.
Und dann tut man die in so eine Folie und dann kommen zum Glück noch genug Helfer, die wissen, was sie zu tun haben. Und das lässt einen nicht kalt. Also danach ist mir auch echt so eine Träne runtergeflossen und ich musste erst mit Zigarette rauchen als Nichtraucher. Und das krass, war schon,
ja.
Also so, ne, so ein paar Minuten später. Das war schon eindringlich. Also da bin ich noch nicht abgebrüht genug gewesen. Oder bin es wahrscheinlich heute auch noch nicht.
Nee, vielleicht ist es ja auch bestimmt eine Typfrage, irgendwelche, ich sage ja nicht, dass die Leute, die das öfters machen oder erfahren machen, dass die das kalt lässt, aber zumindest ist es so, dass die das irgendwie so aus. Also ich kann dir sagen, wenn ich da gewesen wäre, dann hätte man sich um mich kümmern müssen, weil ich da wahrscheinlich heulend zusammengebrochen wäre. Weil
das auch nicht, glaube ich nicht. Also ich glaube, da funktioniert man auch ganz, ganz doll. Also die Wahrheit ist, ich persönlich habe da keine offensichtliche Tragödie gesehen im Sinne von, ich sehe jetzt Menschen sterben. Ich hab Leute in diesem Camp halt getroffen, die einen Tag vorher ein Baby verloren haben, weil es ins Wasser gefallen ist. Das ist schon brutal so. Aber ja, weiß ich nicht. Ich bin halt so inspiriert gewesen von den Menschen, die einander da unterstützt haben. Und es waren hauptsächlich Freiwillige. Also so Rettungsschwimmer aus Barcelona, Leute aus Holland und Dänemark und die Menschen auf der Insel und so weiter. Also das gibt einem dann auch schon Hoffnung. Das ist total schön. Ja.
Ja.
Also es ist das immer irgendwo.
Du siehst ja auch die Hilfe. Licht.
Ja, genau. Und auch die Menschlichkeit so.
Na, das ist absolut. Total gut. Ich glaube
total
auch,
gut. Also,
ja, das ja, tut voll. Nee, darüber brauchen wir gar nicht zu reden. Jetzt ist noch so ein bisschen die Frage, es ist ja immer ein Unterschied, derjenige, der es fotografiert und die Intention ist für dich klar. Also sagen wir mal, also wir nehmen jetzt mal, egal welches Krisengebiet, aber wenn du, was dann dazugehört, Elend fotografierst, weil es geht, du kannst ja nicht nur die Helfer fotografieren, du willst ja Missstände aufzeigen, du willst ja einfach zeigen, wie es da wirklich ist, damit wenig Leute die Augen davor verschließen können und irgendwie alle Leute mal ein bisschen Empathie auf die Knochen kriegen. Aber dieses, eine Person, die weint, eine Person, die leidet, der gerade irgendwie andere Leute fotografieren, der Menschen, die gerade ein Bein verloren haben, in dieser Sekunde, ist das, wie viel Überwindung kostet das, das zu fotografieren, weil man so ein bisschen denkt, die Situation ist einfach nicht richtig.
Ich hatte das, also die Fotos, die ich gemacht habe, oder zeige zumindest, da habe ich gar kein Problem damit. Mhm. Und es gibt Fotos, die ich nicht gemacht habe, weil das, glaube ich, für mich zumindest eine Linie überschritten hätte. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich sie hätte machen sollen und dann entscheiden sollen. Und aber ansonsten geht man auch mit Mindset dann in so eine Situation, dass man irgendwie, für mich war es ja so, guck mal, ich bin der naheliegendste Beweis in meinem Umfeld dafür, was da passiert ist. Und ich kann in meinem Umfeld davon berichten. Mhm. Ja, ich habe jetzt keine riesige Community oder so, aber ich habe so ein paar Leute, denen kann ich davon berichten und sagen, schaut mal hier, es ist wahr, es ist eine Tragödie und es sind Menschen und keine Zahlen und keine Fluten von Leuten, die irgendwas Schlechtes vorhaben, sondern es sind Menschen, es sind Individuen, die gerade in wirklich einer schrecklichen Situation sind und die unsere Aufmerksamkeit verdient haben. Und genau. Und da ist es manchmal ein bisschen härter, aber ich glaube nicht, dass ich da großartig verstörendes Material habe.
Also nur so ein Kevin Carter-Bild oder so, das hätte ich nicht.
Weiß ich, das Bild war auch wichtig. Ne? Du meinst den Geier, oder?
Ich meine den Geier, ja.
Ja. Man weiß ja nicht, ob er wirklich das Mädchen weggebracht hat. Er hat sich umgebracht. Ich habe keine Ahnung.
Ich weiß es auch nicht. Du.
Aber das Bild an sich war wichtig. So.
Ja. Ja, 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 ja. Ich
oder auch das Nepal-Mädchen und keine Ahnung.
Ich weiß nicht. Das sind alles, genau. Und deshalb glaube ich auch, auf den Leuten rumzuhacken und so. Was ich nur meine, ist so diese eigene persönliche, also was bei mir im Kopf passieren würde, würde ich das machen müssen. Und der Grund war wahrscheinlich, warum ich halt nicht diesen Weg eingeschlagen habe und bin. So. Also ich glaube, für mich ist das eine große, jetzt noch eine große Überwindung. Vielleicht irgendwann nicht mehr, aber jetzt ist es so.
Das ist auch in Ordnung. Also es muss ja erstens nicht jeder machen.
Was?
Zweitens, ich bin jetzt ja auch kein also erstmal mache ich das so nebenbei, neben meinem Brot- und Butterjob. Mhm. Und ich fahre jetzt ja nicht an irgendwelche Frontlinien oder so.
Gibt es denn noch?
Das ist ja auch noch ein Unterschied.
Die glorreiche Zeit, ne? Wenn wir jetzt mal ans Live-Magazine denken oder an irgendwer, wo du diese Vorstellung hast, da ist ein Magazin und die haben ihre 2, 3 Top-Leute, wo sie wissen, die können sie immer irgendwo hinschicken. Gibt's denn noch, weiß nicht, so Magazine, wo man als jetzt Fotograf, der in die Richtung irgendwie was macht, so wie du, wo man so Träume hat, wo man sagt, Alter, das ist eigentlich so das Magazin, da will man hin, oder ist sowieso alles nur noch Freelance und wenn es im Netz ist, ist es im Netz, wer es zuerst kauft?
Also es gibt lustigerweise immer noch das Time Magazine, mhm, die auch online großartige Sachen machen.
Ja.
Auch wirklich richtig fette Features. Das sind natürlich dann meistens auch wirklich große Namen. Also James Nachtway beispielsweise hatte letztes Jahr da eine richtig dicke Seite über irgendwelche Heroinprobleme, glaube ich, oder das Drogenthema in den Vereinigten Staaten. Das war monströs.
Ja.
Aber halt auch so, die haben auch wirklich noch Fotoseiten, wo echt viel passiert. Tatsächlich kann man in den Stern und den Spiegel gucken. Das sind dann keine großen Bildreportagen oder Fotoessays wie im Live-Magazin. Aber ich glaube, so das gedruckte Bild in den großen, bei den großen Namen ist immer noch reizvoll.
Ja, total. Sag mal, da eigentlich wollte ich ja, du kennst ja die Kinderfragen, die wir am Ende machen. Und da hatte ich für dich eigentlich was eingebaut. Da dachte ich mir, das kann ich dich aber vorher noch mal fragen, weil du meintest, als du meintest, du hättest, eigentlich hatte ich das Henri Cartier-Bresson-Buch zu Leica gebracht. Und das war so dein erster, ne, der erste Spark zur Leidenschaft. Ist denn auch dein Lieblingsfotograf oder was würdest du sagen, wer ist dein Lieblingsfotograf?
Oh, das gibt so viele. Ich bin beispielsweise ein großer Konsument von Fotobüchern.
Ja.
Und also ich interessiere mich auch für Sachen, die ich jetzt persönlich nicht mache. Ich finde Anton Corbijn, der hier eine fantastische Ausstellung hatte, super.
Ja.
Und habe mir auch diverse Bücher gekauft. Aber es ist jetzt nicht so mein Metier. Da finde ich, da gibt es sehr, sehr gute Fotografen. Ich nenne mal vielleicht einen Unbekannteren, der ist natürlich bekannt in gewissen Kreisen, aber Dominic Nahr finde ich sehr super, ist ein Schweizer Fotograf.
Okay.
Der war viel in Afrika unterwegs, der hat über Jahre Fukushima und die Auswirkungen dokumentiert, der ist super. Wenn ich nicht irgendwie raus kann, ich kann nicht ständig wegfliegen, dann versuche ich auch hier Sachen zu machen, insbesondere Porträts. Und da gibt es so einen Fotografen, der so ein bisschen Vorbild ist, das ist Arnold Newman.
Okay.
Fantastische Porträts, sehr grafisch.
Auch Leica?
Weiß ich nicht, ich glaube
Okay.
nicht. Ich glaube, der ist Hasselblatt wahrscheinlich. Ich
Okay.
glaube, ich habe keine Ahnung.
Ja.
Muss ja auch nicht immer Leica sein, ist ja auch.
Nö, nö.
Ist eine gute Kamera, eigentlich muss es Leica sein. Also ich gehe da nicht mehr weg, glaube ich. Wenn ich mir überlege, dass die M6 oder die M3 irgendwie schon 60 Jahre auf dem Buckel hat, wo soll ich da noch hingehen?
Ja, Wahnsinn.
Ja, also die nenne ich jetzt mal. Die finde ich sehr gut, aber es ist natürlich Quatsch, weil da gibt es noch so viele andere, die ich
Okay.
ganz toll finde. Ich finde Giles Dooley toll, den muss ich noch ganz kurz erwähnen. Giles Dooley, ein britischer Fotograf, der auch auf Lesbos war, der eine krasse Geschichte hat. Gilles Dooley, geschrieben, guckt es euch auf YouTube an. Da gibt es eine Kooperation mit Ilfo, da hat er einen Talk. Danach muss man weinen
Ja.
und sagen, so ein toller Typ.
Okay. Wie alt ist denn der? Nur so ungefähr. Roundabout.
Ich glaube, der ist so Mitte 40 mittlerweile.
Okay, also ja, alles klar. Wir müssen eine Sache, bevor wir die Kinderfragen sowieso machen, müssen wir eine Sache noch erwähnen und zwar. Erinnerst du dich daran? Ist auch nicht wahnsinnig lange her, aber über dich bin ich zum Selbstentwickeln gekommen.
Sehr schön. Ja, ist gut so.
Und ja, da bin ich dir auch dankbar und das sage ich ja immer, aber die Neugierde und Leute, die irgendwie für was brennen und sagen, du musst das mal probieren, wir müssen das hier machen. Ich weiß noch, wir haben bei dir im Büro haben wir gesessen und haben, glaube ich, aber auch haben eine Filmrolle verknipst, die du von mir am gleichen Tag gemacht hast.
Ja.
Und ich kann es dir nicht sagen, weil alle Leute um mich herum haben schon entwickelt und es war nie so, dass ich dachte, ich müsste das mal machen. Und ich finde, diese Momente, wo ich mich für was faszinieren kann, werden leider immer seltener, was nervig ist und komisch. Aber wenn es dann so ist, also da bin ich dann auch wieder voll eingestiegen und habe ja, keine Ahnung, alleine 60 Filmrollen nur Asien entwickelt und komme eigentlich aus diesem Entwickeln gar nicht mehr raus. Und das war ganz schön. Und da muss ich dich nochmal fragen, hast du denn, weil ich weiß, dass du ja auch vergrößerst, irgendwie
Haupt so,
zusammen
ja. Ja, mit dem Schwiegervater, ja.
mit dem Schwiegervater, du hast dich aber noch nicht an Farbe selbst entwickeln gewagt?
Nee. Also ich entwickle Schwarz-Weiß, weil es einfach ist und narrensicher. Und ich bin eher so der Trottel, wenn es so um handwerkliche Fähigkeiten geht, sage ich mal. Und da ist Schwarz-Weiß halt wahnsinnig dankbar. Da kann man echt auch mal ungenau arbeiten.
Da,
Und
ja, das stimmt.
bei Farbe, da musst du wirklich die Temperatur konstant halten und die Zeiten etc. Aber dafür gibt es beispielsweise auch Apparaturen, also so komische Mischgeräte und mit Wassertanks und all so einem Gedöns, die das machen.
Ja.
Sowas hat tatsächlich mein Schwiegervater, aber weil ich gerne das selber mache, bin ich da bei Schwarz-Weiß geblieben und ich habe für mich auch gesagt, wenn ich analog fotografiere, dann mache ich das erstmal nur Schwarz-Weiß.
Ja,
Es kann sich noch ändern, aber im Moment ist das so.
genau, und vielleicht könnten wir da, wo die Geburt meiner Schwarz-Weiß-Fotografie entstand, vielleicht können wir einmal bei dir im Büro Farbe machen, denn es ist so, dass es ja jetzt schon eine Weile also Farbentwicklungssets gibt. Da muss die Temperatur nicht konstant gehalten werden und sie dauert ein bisschen länger, aber sie
Ja.
ist genauso einfach wie Schwarz-Weiß. Und das sind, ich habe den Namen von diesem Set vergessen, aber das könnten wir theoretisch bei dir ja mal probieren.
Das wäre mein Fest.
Ja,
Das sollten wir machen.
das fänd ich total super, weil andere Leute und Carsten Göke erzählte davon und der macht das zu Hause und der ist irgendwie ganz happy und ich dachte, das wäre so der nächste Schritt. Ich würde das, glaube ich, gerne mal probieren. Na gut, dann haben wir ja eine Verabredung, das finde ich gut.
Ja.
So, wir sind 7 Minuten drüber. Jetzt können wir unbedingt in die Kinderfragen gehen. Es sei denn, du möchtest du noch über irgendwas Fotografietechnisches reden?
Ja, ich möchte vielleicht noch eine Sache sagen, die mir so
Ja.
einfällt, weil du gesagt hast, Street Photography.
Ja.
Erstens, das ist immer eine schöne Sache, um sich so warm zu halten beim Fotografieren. Wenn wir mal rausgehen wollen, herzlich gerne.
Ja.
Und dann würde ich dir auch gerne noch einen Street Photographer empfehlen, der alles in den Schatten stellt, finde ich. Das ist, wie heißt der? Ich habe ein Buch von ihm und mir ein Bild gekauft oder schenken lassen. Und kommt Matt Stewart. Kennst du
Matt
Matt
Stewart.
Stewart?
Ja, den Namen
Ja.
kenne ich auf jeden Fall. Aber sag mal, ist es ein Australier?
Nee, das ist ein Londoner, also ein
Ja.
Brite. Der fotografiert auch analog M6, aber halt in Farbe.
Aber sag mal, so ein normal schlanker mit so der noch jung aussieht mit so einer Glatze?
Ja, genau.
Ja, weißt du was, aber der hat irgendeine andere Kamera, der hat eine M10, eine Q, irgendwas mitgenommen und hat sein London gezeigt. Und
Ja,
das.
der ist natürlich dick verbandelt mit unseren Freunden aus
Ja.
Hessen und hat natürlich eine M10 von dem bekommen, aber sein Opus, sage ich
Ja.
mal, ist analog mit einem 6. Und
Ah, okay,
Gott, ist
Matt.
das ein Genie. Ist das ein Genie,
Wirklich?
ohne Schweiß.
Ja,
Ja,
weil ich schwör dir.
der kann das. Der ist so bösartig gut.
Weil dann muss ich das auf jeden Fall noch mal gucken. Also Leute, guckt euch Matt Stewart an und wenn nicht, im Bam Bam Club packe ich den mal in die News. Denn
Ja.
dieses kleine Video, was er gemacht hat für die Kuh oder so, da waren die Fotos, ehrlich gesagt, die waren nicht so geil. Aber ich glaube
Nee,
auch, das ist ja so,
aber die
weißt du,
Sache ist, weißt du, die
macht
haben
jemand
wahrscheinlich
Tag
ein
raus.
Wochenende.
Ja, genau.
Genau das. Und so die Arbeiten, die er gemacht hat, die sind wahrscheinlich über einen Zeitraum von 20 Jahren entstanden. Und so wie ich weiß, geht er halt jeden Tag irgendwie seine Runden und macht oder sieht Sachen, die so witzig sind. Ich war in einer Ausstellung, ich bin extra nach Schleswig gefahren für diese Ausstellung.
Ja.
Und jedes Bild war eine Freude.
Ja,
Ich habe so
geil.
viel lachen müssen, es war so witzig.
Der ist ja
Große
noch einigermaßen
Empfehlung.
jung, oder?
Ja, ich glaube auch Anfang 40 vielleicht. Mitte
Krass.
40 so.
Ja, pass auf,
Ja.
den
Aber der
checke
macht
ich.
das dann halt schon 20 Jahre.
Ja. Naja, wenn du.
Ganz toll. Du bist ja auch so jung noch.
Ich bin auch noch so jung. Deshalb,
Ja.
ich kann auch noch 20 Jahre. Oh Mann. Okay, pass auf, lieber Herr Metag. Nochmal, dein Alliterationsname im Gegensatz zu mir, du heißt wirklich so, ne?
Ja.
Und kommt Metag aus dem Schlesischen? Nein, pass auf, wir machen jetzt mal
Du, im
im
Ernst, ich glaube aus dem
Slowjana.
Slawischen oder so. Ich
Ja?
weiß es nicht genau. Ich glaube
Ja, es ist
da.
ja kurze, knackige, so, weißt du, zwei Vokale, mehr brauchen Name nicht.
Nicht,
So.
wenn er so gut klingt wie meiner.
Nee, der klingt wahnsinnig. Lieber Malte, was ist denn deine Lieblingsfarbe?
Bunt.
Komm.
Ich war vorbereitet.
Ja.
Ja, da dachte ich so, was für eine Frage. Ich glaube, früher warst du grün. Ich glaube, als Kind mochte ich immer grün, mag ich heute auch noch. Aber das ist wirklich schwer. Und Walter Gropius, der Bauhausgründer, hat das gesagt. Bunt ist meine Lieblingsfarbe.
Hat er
Und
gesagt?
ja.
Ich hätte es erkennen müssen, eigentlich, als du das gesagt hast. Du hast mir ja eine Pause gelassen, hätte ich gesagt. Um den alten Walter zu zitieren.
Genau.
Ja, scheiße, hab ich nicht reagiert. Obwohl ich sein. Ne, Bauhaus finde ich schön, aber ich wusste nichts von seinem Zitat.
Ja. Herzlichen Glückwunsch zum 100.
Ist gerade so.
Ist gerade so, ja, geht drunter und drüber.
Oh, krass. Dein Lieblingsessen?
Ich glaube, da bin ich langweilig und ich glaube, ich mag italienisches Essen sehr gerne. Ich mag gern Pasta mit Käse und Trüffel und
Okay.
Pizza.
Du.
Und Pfannkuchen mag ich auch. Ich bin einfach. Ich weiß es nicht. Ich
So,
glaube, sowas. Sowas ist gut. Das funktioniert bei mir.
was ist mit Lieblingssüßigkeit?
Lieblingssüßigkeit. Oh Gott, weiß ich gar nicht.
Ist nicht
Nächste
schlimm.
Frage.
Du bist der Erste, bei dem ich das durchgehen lasse.
Weil ich so dick bin,
Dein
meinst du?
Lieblingsgetränk.
Oh. Ich glaube Wein.
Ja.
Ja, ziemlich
Rot oder
sicher.
weiß?
Beides, je nach Anlass.
Ja, sehr
Sicher
gut.
geht immer Grauburgunder im Zweifel.
Fantastisch. Und kriegst du von Grauburgunder kein Sodbrennen?
Nee.
Boah, krasser Typ. Sag mal, Power Ranger oder Turtles? Welche von beiden, in welchen bist du bewandert?
Boah, ich hab's gesehen, aber weder noch. Das war, weiß ich nicht.
Scheiße, ja, da muss ein Turtle sagen.
Ja, dann
eine.
ein Turtle.
Nein, du
Der
sollst
Orangene. Dann mit
mir.
den Chacos, keine
Aber
Ahnung.
was du noch nicht gehört hast, was aber morgen rauskommt, was sehr lustig ist, Johannes Strate hat sich
Kommt es morgen raus, lieber Ben?
heute. Ah, Scheiße. Also fuck. Also ich habe
Moment, sind
mich.
wir nicht live? Und ich habe mich extra gewaschen
Ja.
dafür. Ah.
Ich riech's bis hierhin. Nee, also wie ihr alle wisst, hat Johannes ja gesagt, sein Lieblings-Turtle wäre Angelo. Aber ich glaube ja, dass Angelo nur ein Kelly-Family-Mitglied ist.
Sehr schön.
Sein
Sehr
Lieblings-Family.
schön.
Deshalb habe ich gedacht, ab dann fragen wir, ja, wer ist denn dein Lieblings-Kelly-Family-Mitglied?
Ja, auch, absolut. Angelo
Ist das der
oder
kleine
Papa
Dicke?
Kelly. Wie heißt der?
Pa ja,
Papa,
Papa.
Vater
Oh,
Kelly?
hör mal, Vater Kelly ist tot, oder?
Ja,
Oh,
der war
über Tote.
trotzdem, der war
Achso.
so der Vater Jackson
Ja, der war
irgendwie, nur aus
der Vater
Irland.
Jackson aus Irland.
Ja.
Okay, Turtle dran vor der Orange, so ein Scheiß.
Ja, ich ganz ehrlich,
Guckst du gerade?
ey,
Guckst du
das war.
gerade Serien?
Nee, gerade nicht. Ich warte auf Game of Thrones natürlich.
Ja?
Ja, ich bin langweilig, ne? Ich bin nicht
Nee, gar
so, ich
nicht.
bin nicht so der Seriengucker. Ich warte auf Game of Thrones
Ja?
und ich weiß auch nicht. Ich mochte Twin Peaks. Wobei ich da den das
Keine
20
Frage.
Jahre später da nicht gesehen habe, um
Hast
ehrlich
du
zu sein.
nicht
Das muss ich.
gesehen?
Nee, sagst du ja oder nein? Gucken oder nicht gucken?
Also ich sag auf jeden Fall gucken. Alleine schon
Okay.
an. Nee, wirklich. Das ist so. Das ist das beste Beispiel dafür, dass David Fincher einfach. Ich glaube, einfach die Idee hatte, ich zeige jetzt jedem den Mittelfinger, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. Ich nehm dieses wahnsinnige viele Geld mit. Für das Ding, worauf Leute jetzt hier 30 Jahre gewartet haben. Und eigentlich sind so die eigentlichen Fans, die was Krudes, völlig Sinnloses, Sinnentleertes erwartet haben, werden vollends bedient, aber mehr als du denkst. Es ist
Okay.
echt, es, du verlier, es verliert so dermaßen die Kontrolle nach der vierten Folge. Es ist so, naja.
Das klingt aber schön, aber hat es denn so ein Ende oder ist man dann, denkt
Ja,
man
doch.
so, buh.
Ja, nee, also das denkst du auf jeden Fall. Was? Aber es versucht noch mal so ein bisschen die to tie some ends up, auch mit der zweiten Staffel, die ja nie so wirklich zu einer Staffel wurde. Also du musst es dir angucken. Also das Schöne ist nur,
Okay.
dass die ersten beiden Folgen wirklich für die Leute gemacht sind, für die Oldschooler. Und die ist so dermaßen abstrus. Und es gibt, du weißt ja, er spielt ja selber auch gerne mal mit.
Ja.
Ne, Lynch. Und
Lynch.
der Lynch. Und der spielt wieder
Nicht Fincher.
Nee, Lynch. Ich hab
Ja,
Lynch
genau.
gesagt. Ja, der
Ja,
spielt
ja.
einen Tauben. irgendwie den tauben General, und da gibt es eine Szene, da kommt David Duchovny, also von den X-Files, der hat nur eine Szene, und der ist irgendwie ein hohes Tier, militärisch, aber als Drag Queen. Also der kommt da an, ist als Frau verkleidet, kommt rein, redet eine Scheiße mit Lynch zusammen und geht wieder raus und taucht nie wieder in dieser Serie auf. Und da muss ich sagen, ich glaube, das einmal so in der Vita zu haben, ist für einen Schauspieler schon ganz geil.
Ja, aber so ist es ja auch im wahren Leben, solche
Ja,
Begegnungen.
genau, absolut. Sag mal, ja, Lieblingsfilm. Also ich
Ein
meine,
Mysterium.
Serie sagen wir jetzt mal Game of Thrones, und Film?
Der Himmel über Berlin.
Der Himmel über Berlin. Aber der
Ja, da
Klassiker
ganz, ganz sicher.
und nicht die
Ja.
Neuverfilmung. Also nicht
Nicht
die
die
amerikanische
Neuverfilmung.
Version.
Nicht City of Angels, ne?
Nee.
Nee, um Gottes Willen.
Okay.
Also, ich habe den mal gesehen in den 90ern oder so. Der war ja wirklich schrecklich.
Ja.
Aber der Himmel über Berlin ist so toll. Finde ich ganz, ganz schönes Gedankenkino. So.
Ja,
Super.
absolut. Sag mal, Buch. Es
Auch
kann auch
zu
ein, du,
viele.
es kann, es könnte auch ein Buch über Design sein.
Nee, ach nee, Designbücher kannst du, also, nee, bestimmt nicht.
Okay.
Nee, das ist, ich glaube, das, also ich glaube, also ich, das hat ja immer ein bisschen was zu tun, welcher Lebenssituation man ist und was man so liest, etc. oder in welchem Abschnitt, ne? Also das, was ich als Jugendlicher gelesen habe und damals für mich wichtig war, war damals so ein Lieblingsbuch und heute ist es was anderes, so. Aber es gibt so ein paar Bücher, die überdauern irgendwie alles.
Wie die Bibel.
Und da, wie die Bibel, genau. Und ich habe die letzten, weil jetzt so eine Fortsetzung rauskam, fand ich sehr gut, 1913 von Florian Illies. Illies, wird so ausgesprochen.
Ja, Elis, ja. Wie Fortsetzung?
Ja, oder das heißt irgendwie 1913, was ich noch sagen wollte, also eine
Ah,
Ergänzung
okay.
vielmehr. Und da bin ich sehr scharf drauf, weil 1913 war sehr, sehr gut.
Also du bist ja auch, wie du bist ja quasi wie ich, so, wir ecken ja an die Generation Golf an, so.
Ja,
Ja.
kann man so sagen, wenn man das möchte.
Kenn die doch, kennt doch jetzt
Weiß
keiner
jeder,
mehr.
wovon wir reden
Ja,
jetzt.
genau.
Ja, Golf.
Malte, mein Lieber, das war wir hatten ein unheimlich tiefes Gespräch, ohne wenig albernes Gelächter. Finde ich
Ja,
voll gut.
sorry. Sorry, ich bin eigentlich
Nee.
so ein witziger Typ, ne? Und ich komme jetzt hier so ernst daher. So eine Scheiße. Entschuldigen Sie, falls Sie eingeschlafen sind an Ihren Rundfunkgeräten.
Wenn ich dich
Kommen
immer
Sie vorbei.
mit in deinem Clownskostüm sehe, dann muss ich immer lachen.
Ja.
Malte, hör mal, dicke Umarmung, wo bist denn du gerade überhaupt? Zu Hause oder im Büro?
Im Büro.
Das heißt in der Schanze.
Genau.
Dann schicke ich dir liebe Grüße. Wir hätten eigentlich auch so ein bisschen, wenn wir uns bemüht hätten, laut aus dem Fenster schreien können.
Ja,
Weißt du, wie ich
das
meine? So.
stimmt. Ja,
Also
oder
ich.
mit so einer Dose und einer Schnur dazwischen.
Ja, das machen wir das nächste Mal. Einmal, ich schicke dir eine dicke Umarmung in die Schanze aus Winterhude.
Da freue ich mich drüber.
Und dann hoffe ich, dass wir uns mal ganz bald in Persona wiedersehen. Und ich mache mir jetzt mal vor allem Matt Stewart eine Notiz, und ich guck mal, wo ich uns die Chemikalien für die Buntentwicklung her besorgen kann. Und dann nehmen
Ja.
wir mal einen Tag, wo du nicht den Arsch voll mit Arbeit hast, und dann entwickeln wir bunt.
Das machen wir.
Kannst, könntest du,
Dir wünsche
kann.
ich immer gut Licht, mein lieber Ben.
Ja, vielen, vielen Dank. Sag mal, und du könntest ja vielleicht Hausaufgaben machen und einmal einen Buntfilm so in den nächsten ein, zwei Wochen mal durchhauen, damit wir auch was haben. Weil
Das mache ich.
ja, ich mache auch, und dann bringen wir jeder einen mit. Und
Alles klar.
dann gucken wir, wer gewonnen hat.
Naja,
Mal.
das muss machen wir.
Ja, Malte,
Sehr
liebe
gut.
Grüße, ciao, mein Lieber.
Tschüss.
Ciao.
Bam Bam Tapes, der Podcast-Quickie mit Ben Bernschneider.